Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute mit einem neuen Gast, Kollege Gunther Gehlert von der Fachhochschule Westküste. Tag, Gunther.
Ja, guten Tag, Henrik.
Schön, dass du dabei bist. Es ist ja, also wir sind ja ganz komisch oder komisch will ich eigentlich sagen, aber doch irgendwie zusammengekommen, ohne dass wir uns vorher kannten, weil du Evosonic kennst, also unserem Hoster des Podcasts. Erzähl doch mal, wie du auf uns gekommen bist und wie wir dann zusammengefunden haben.
Ja, also ich mache als Hobby tatsächlich auch Musik und auch elektronische Musik und bin über die Beat, das ist ein noch eine Printausgabe tatsächlich, bin ich auf einen Artikel gestoßen über Evosonic. Und da stand eben auch drin, dass neben elektronischer Musik da auch ein Podcast Klima und Kohle zusammen mit der Fachhochschule Trier gestartet und wiedergegeben wird. Und da habe ich gedacht, da schreibe ich die mal an, stell mich mal vor, eigentlich mit dem mit der Absicht, auch meine Musik über Evosonic dann mal bekannt zu machen. Und dann kam es zu diesem Kontakt.
Ja, super. Vor allem, was ich ja super finde, dass wir ja thematisch auch gut zusammenpassen. Denn du bist Professor für Gebäude und Umwelttechnik an der Fachhochschule Westküste.
Genau, Gebäude- und Umwelttechnik, wobei es bei uns weniger um Umwelttechnik geht, sondern eher um Gebäudeenergieversorgung, um die ganze Fragestellung, wie man eben in Zukunft den Gebäudesektor klimaneutral gestalten kann. Und da geht es natürlich insbesondere um den Hauptverbraucher Nummer eins, das ist natürlich Heizen.
Okay, also, lass uns da gleich mal drauf eingehen. Vielleicht ganz kurz zur Fachhochschule Westküste. Ich meine, ihr seid ja relativ klein da oben im Norden. Ihr sitzt in Heide, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne?
Also, genau.
Kleines Städtchen, will ich mal sagen.
Genau, Heide-Holstein an der schleswig-holsteinischen Westküste im Landkreis Dithmarschen, auch gleichzeitig Kreisstadt. Einwohnerzahl ungefähr 20.000 Einwohner. Wir sind auch die einzige staatliche Hochschule an der Westküste Schleswig-Holsteins. Alle anderen Hochschulen, die sind an der Ostküste wie Kiel, Lübeck und Flensburg.
Ah ja, das heißt also, eure Studis gehen dann alle immer Richtung St. Peter-Ording zum Surfen.
Einige davon sicherlich.
Das passt ja ganz gut. Weil auch das ist von der Hochschulgröße passt das ja tatsächlich, denn wir sitzen ja in Birkenfeld am Umweltcampus. Jetzt hat Birkenfeld als Kreisstadt, ich glaube, 10.000 oder 11.000 Einwohner. Aber ich glaube, so von der Größe passen unsere Fachhochschulen wirklich perfekt zusammen. Von daher hat sich da ja was gesucht und gefunden, was jetzt so die Themen angeht. Lass uns dann direkt mal einsteigen in das Thema. Denn der Klima und Kohle, wir reden ja immer über diese Klima Neutralitätsthemen und ein Sektor, den habe ich hier tatsächlich wenig beleuchtet. Ich habe inzwischen mal über Wasserstoff gesprochen, aber das Gebäude-Energie-Thema habe ich noch gar nicht so tief beleuchtet. Erzähl doch mal aus deiner Warte, warum ist der Gebäudesektor eigentlich der schwierigste für die Dekarbonisierung?
Also ich würde sagen, nicht, dass er der schwierigste ist, sondern einer von zwei sehr schwierigen Sektoren. Mhm. Der andere Sektor ist natürlich die Mobilität, das Autofahren. Das ist genauso schwierig.
Ja.
Und der Gebäudesektor, der ist natürlich historisch immer schon fossil versorgt gewesen. Das fing an irgendwann mal mit Holz, ging dann über Kohle, das gibt's Gott sei Dank jetzt auch nicht mehr so viel. Und dann fing man eben nach dem Zweiten Weltkrieg an, das auf Öl und auch später auf Erdgas umzustellen. Und so haben wir einfach im Gebäudebestand, und darum geht es im Wesentlichen in Deutschland, ganz viele Gas- und Ölkessel im Bestand, die auch alle noch ihren Dienst tun. Und das war auch in der Vergangenheit vergleichsweise kostengünstig, das Heizen damit. Hm. Und das macht es auch so schwierig, das umzukrempeln und regenerativ und erneuerbar aufzustellen.
Ja, also ich hatte jetzt vor kurzem mal über das Thema Wärmepumpe berichtet oder erklärt, wie die Technologie dahinter funktioniert, weil die jetzt ja im Zuge des, also umgangssprachlich Heizungsgesetz, eigentlich dem Gebäudeenergiegesetz, ja so ein bisschen gehypt worden ist, dann ist es wieder ruhiger geworden. Ist das die Lösung oder was ist aus deiner Sicht die Lösung, damit wir den Gebäudesektor, das ist ja sowohl jetzt nicht nur das Einfamilienhaus, sondern auch die ganzen Gewerbegebäude, Industriegebäude, die müssen ja alle klimaneutral heizen. Ist die Wärmepumpe ein Weg oder haben wir andere Technologien, die wir da einsetzen werden? Wasserstoff zum Beispiel.
Ja, also die Wärmepumpe, die ist auf jeden Fall einer von mehreren Wegen. Wasserstoff nebenbei halte ich für sehr kritisch, also genau nicht ein Weg. Zumindest nicht in der Gebäudeenergieversorgung. Und es gibt natürlich auch noch andere Wege. Das ist natürlich auch Pellets oder auch nachwachsende Brennstoffe. Das ist jetzt für uns in Schleswig-Holstein, um ehrlich zu sein, nicht so der richtige Weg, weil wir einfach bei uns wenige Waldbestände haben. Und wir müssen natürlich bei nachwachsenden Brennstoffen aufpassen, dass wir nicht mehr abholzen, als wir dann wieder verbrennen. Denn im Moment der Verbrennung ist natürlich auch ein nachwachsender Brennstoff nicht CO2-neutral, sondern mit CO2 behaftet. Und erst durch das Nachwachsen der Biomasse wird eben wieder ein Ausgleich geschaffen. Aber je nachdem, was wir da verbrennen, ne, gerne wird ja Eichen- und Buchenholz genommen, da dauert das schon einige Jahrzehnte, bis eben dann auch so ein Baum wieder groß gewachsen ist. Und eigentlich können wir uns diese Zeit im Moment auch nicht leisten. Ja. Denn wir wollen ja bis 2045 klimaneutral werden. Und wenn so eine Buche oder so eine Eiche dann irgendwie 60 Jahre wächst, bis sie dann wieder zum Brennholz abgeholzt werden kann, das dauert einfach zu lange.
Also das heißt, das ist nicht der Weg. Wie ist das mit, wenn wir bei der Biomasse mal bleiben, mit Biogas? Also wir könnten doch eigentlich das Erdgas substituieren durch Biogas, indem wir Silomais, sonst was nehmen. Denn das wäre ja auch bilanziell klimaneutral. Und wir könnten die Infrastruktur nutzen, denn sonst müssen wir ja die ganzen Gaskessel alle austauschen und Gasleitungen, wie auch immer, umbauen. Ist Biogas ein Weg?
Also es gab in der Vergangenheit Versuche, Biogas auch in bestehende Erdgasleitungen einzuspeisen. Es wurde allerdings vergleichsweise teuer. Das liegt einfach daran, dass diese Aufbereitungsanlagen, also Biogas besteht ja nur zu etwa der Hälfte aus Methan und die andere Hälfte ist im Wesentlichen CO2 auch. Und damit das eben im Gaskessel verbrannt werden kann, muss das CO2 vom Methan abgetrennt werden. Das passiert auch in sogenannten Druckwechselabsorptionsanlagen. Und das hat man in der Vergangenheit auch schon gemacht. Aber viele, die damals euphorisch sich darauf gestürzt haben, die sind so ein bisschen ernüchtert, weil das einfach sehr viel Geld kostet. Es gibt auch noch einen anderen Punkt, der nicht so positiv zu sehen ist. Und das ist, dass Biogasnutzung natürlich immer mit einer landwirtschaftlichen Flächennutzung verbunden ist. Und die landwirtschaftliche Flächennutzung, die ist gerade im Energiesektor sehr umstritten, weil das immer sofort in die sogenannte Food-or-Fuel-Debatte führt. Eben die Frage, nutzen wir unser landwirtschaftliches Land, um Nahrungsmittel anzubauen oder nutzen wir dieses, um Energie zu produzieren? Es gibt noch einen weiteren Punkt, der da zu beachten ist. Das ist nämlich einfach, dass die Flächeneffizienz von Energiepflanzen wie Mais, die ist nicht besonders hoch. Also es gibt Studien darüber, wenn man die gleichen Hektarflächen zum Beispiel für Photovoltaik nutzen würde, anstatt zum Anbau von Mais, dann würde die Ausbeute an Energie viel höher ausfallen.
Also dann wären wir natürlich, dann machen wir Strom und den Strom, den bräuchten wir dann oder könnten wir dann nutzen für die Wärmepumpe, wobei na, bei der Photovoltaik hast du dann immer das Problem oder bei der Sonnenenergie, dass die solare Einstrahlung mal dann da ist, wenn wir die Wärme nicht brauchen und umgekehrt. Ne? Jetzt gerade im Winter brauchen wir die Wärme und Also bei uns hier ist gerade dichte Wolkendecke, also Photovoltaik ist gerade nicht. Das ist auch immer so dieser Kontrapunkt und dann so ein Pro-Argument für Biomasse im Allgemeinen, weil es ja dann eine grundlastfähige Energiequelle ist, weil die ja theoretisch Tag und Nacht also Gas bereitstellen kann und dann über die Blockheizkraftwerke Strom und Wärme. Das macht ja dann die Biomasse wieder attraktiv als Energiequelle. Im Mix meine ich auf jeden Fall. Nicht alleine, sondern immer im Mix.
Das ist insofern richtig, weil es ja auch einen Bestand an Biogasanlagen gibt, die man ja jetzt auch nicht auf einmal alle abreißen möchte. Wobei die Reichweite der Wärmeversorgung ist dann auch noch so ein Punkt, weil die muss immer relativ nahegelegen zum jeweiligen Blockheizkraftwerk sein. Ein anderer Punkt, den ich noch herausstellen wollte, ist, dass das zwar bei der Photovoltaik im Winter so ist, aber nicht unbedingt bei der Windkraft. Bei der Windkraft ist es genau umgekehrt, dass nämlich, das merken wir hier gerade im hohen Norden besonders, im Winter und im Herbst haben wir hier die Stürme und insofern eine höhere Produktion an Windkraft als im Sommer. Das heißt also, was für PV natürlich gilt, dass saisonal im Sommer die Überschüsse sind und im Winter ist da eher wenig zu erwarten, das ist bei der Windkraft sogar ein Stück weit gegenläufig.
Ja, das ist wirklich ein großer Vorteil. Jetzt gerade im Moment ist auch wirklich viel Windstrom im Netz. Ne? Dann habt ihr vor allem im Norden das Problem, dass die Windparks sogar abgeschaltet werden müssen, weil wir den Strom nicht loswerden. Auch ein schizophrenes Konstrukt. Aber den Strom müssen wir ja abnehmen oder wegschmeißen. Wir können ihn nicht einfach irgendwo zwischenlagern. Die Speicher haben wir nicht. Und im Moment ist windtechnisch schon einiges drin. Was Solar ist im Moment, ich habe jetzt gerade mal die Energy Charts vom Fraunhofer gerade auf. Also Solar ist, ich sag mal so gut 6 Gigawatt. Wind sind wir gerade bei, wo ist Wind? Rund 40 Gigawatt. Ist schon, kann man schon mit arbeiten. Ne? Also, denn die Last beträgt ja, jetzt am Wochenende sind wir so immer so bei etwas über 50 Gigawatt. In der Woche sind wir bei etwas über 70 Gigawatt Leistung, die wir abdecken müssen. Also da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt in Deutschland, was das angeht.
Das würde ich auch sagen, wobei es da regional sehr große Unterschiede gibt. Ja. Und wenn man auch hohe Netzkosten in Zukunft sparen möchte, also dass wir nicht 5 Stromautobahnen von den Norden in den Süden legen, dann wäre es eben auch notwendig, dass andere Bundesländer, die im Moment nicht so stark mit Windkraft aufgestellt sind, dass die da auch nachziehen. Ja, ich glaub, weil Bayern es muss auf jeden Fall auch eine regionale Komponente da rein.
Ja, also ich glaube, die Wochenzeitung Die Zeit, die haben doch diesen Energiemonitor, nennen die das, glaube ich. Da kann man wirklich sehr schön sehen, was an Photovoltaik und Windenergie dieses Jahr installiert worden ist. Ich glaube, Bayern hat 0. Ich gucke gerade mal parallel eben nach. Aber das ist wirklich erschreckend. Bevor wir darauf eingehen, noch mal ganz kurz zurück zur Bioenergie, weil du gerade das Thema ansprachst, landwirtschaftliche Nutzfläche versus Energiepflanzen. Also machen wir Nahrung oder machen wir Energie? Das ist auch diese Diskussion Tank versus Teller. Ne? Also machen wir Biofuels, also Biotreibstoffe, das geht ja auch, dass wir Raps machen und Biodiesel oder Bioethanol aus den Zuckerrüben machen. Was ich in der Diskussion dann immer nur anmerke, dass wir ja 50% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland dafür nutzen, Futtermittel herzustellen für die Massentierhaltung. Und das ist ja, was die Kalorien oder die Energiekette angeht, auch hochgradig ineffizient. Ich will jetzt gar nicht hier die Diskussion aufmachen. Alle müssen Vegetarier werden und so weiter. Aber tatsächlich, was die Energieeffizienzkette angeht, ist natürlich die Futtermittelindustrie mit den Tieren nicht sonderlich effizient. Und wir brauchen wahnsinnig viel Fläche für die Futtermittel. Also die könnten wir ja auch effizienter nutzen, in Anführungszeichen, indem wir einfach Energie machen.
Ja, wobei ich immer vorsichtig bin, dem Verbraucher vorzuschreiben, wie er sich zu verhalten hat. Das hat auch in der Vergangenheit nicht funktioniert. Ja. Aber es gibt vielleicht einen Ansatz, der hier im Norden öfter in letzter Zeit diskutiert wurde, und das sind die sogenannten Agri-PV-Installationen, ja, dass man einfach sagt, wir nutzen die landwirtschaftliche Fläche für beides, nämlich oben, also aufgeständert in etwas höherer Höhe als normal, die Photovoltaikplatten, Das können gerne mal so 2, 3, auch 4 Meter Höhe sein, sodass man mit dem Traktor unterdurchfahren kann. Und unten drunter nutzen wir die landwirtschaftliche Fläche weiterhin zum Anbau von Pflanzen. Also was da besonders beliebt ist, das sind zum Beispiel Erdbeeren, dass man das macht. Und in Zukunft wird man ja sowieso, was den Anbau von Pflanzen angeht, wird man ja auch umdenken müssen, weil wir ja auch in Deutschland die Folgen des Klimawandels mittlerweile merken und auch die Landwirte sich eben neue Pflanzen zum Anbau überlegen müssen, die eben diesen extremeren Witterungsbedingungen standhalten.
Genau, genau. Das hatte ich auch schon mal beleuchtet, weil ich ja aus der Photovoltaikbranche komme. Also was gibt es da an neuen Technologien? Also einmal wirklich die Pflanzen schützen. Das ist im Prinzip ist es ja so eine Art Solarcarport, den man vielleicht von Parkplätzen schon kennt, dass wir die Pflanzen überdachen. Wobei dann die Solarmodule häufig noch so semi-transparent sind, damit noch möglichst viel Licht durchkommt, aber wie sie ja vor der starken Strahlung schützen. Alternative ist ja noch, dass man dann die Module vertikal aufstellt, also 90-Grad-Winkel, auch mit großem Abstand, etwas höher, wie so eine Art Schallschutzmauer, die man quer über das Feld zieht, um dann auch, also dann hast du noch diese bifazialen Module, die beidseitig bestrahlt werden können. Und dann können die Strom produzieren. Und gleichzeitig kannst du mit dem Trecker oder mit der landwirtschaftlichen Maschine dazwischen durchfahren. Der Nachteil bei diesem Agri-Photovoltaik ist natürlich im Moment noch die sehr hohen Installationskosten, denn du zahlst ja für die Unterkonstruktion relativ viel, sodass das den Preis, wenn man den Stromgestehungskosten sich anguckt für so Agri-Photovoltaik, der ist ungefähr doppelt so hoch wie eine normale Freiflächenanlage, die natürlich dann nur Strom produziert und landwirtschaftlich nicht nutzbar ist. Da ist die Windenergie ja wieder von Vorteil. Da kann ich ja theoretisch drumherum Ackerbau betreiben, bis auf jetzt direkt an dem Turm. Aber drumherum kann ich ja ganz normal Landwirtschaft betreiben. Das geht ja, das machen die Landwirte ja
ganz
auch.
Ganz genau.
Ich habe gerade übrigens mal nachgeguckt. Also Bayern hat, das sind jetzt die Daten, bis Ende November 20 Megawatt oder 19 Megawatt Wind zugebaut dieses Jahr. Also das ist
4 bis 5 etwas. Anlagen.
Ja, genau. Schleswig-Holstein 933 Megawatt. Und dann gucken wir schnell Rheinland-Pfalz, damit wir auch das noch haben. Rheinland-Pfalz 89. Naja, also wie das so ist, wenn wir dann nochmal, das ist ja das Schöne, ich mag diese Energy-Chart-Seite sehr. Dafür haben wir bei Solar, sind wir in Rheinland-Pfalz bei über 800 Megawatt, ihr in Schleswig-Holstein immerhin 460 Megawatt. Also, ne, was immer heißt, im Norden geht kein Solar, Pustekuchen. Das geht super da oben bei euch.
Ja, bei niedrigeren Temperaturen ist ja auch der Wirkungsgrad von diesen Photovoltaikzellen etwas höher. Und das gleicht zum Teil die niedrigere Einstrahlintensität aus.
Ja. Vielleicht ganz kurz, damit wir die Zahlen auch haben und den Bayern ihren Titel geben. In Bayern sind dieses Jahr 2,9 Gigawatt Photovoltaik zugebaut worden. Also schlecht sind sie nicht. Aber im Moment Photovoltaik läuft ja ganz gut in Deutschland. Das ist ja eigentlich ein vernünftiger Weg, den wir da gehen.
Ja.
Wind könnten wir besser sein. Aber ist ja noch ein weiter Weg bis dahin. Wobei, jetzt driften wir schon ab von der Gebäudetechnik und den Heizsystemen.
Genau darauf wollte ich auch gerade wieder anknüpfen. Und zwar, gut, Wärmepumpe ist natürlich nur so lange völlig klimaneutral, solange auch der Strom, der zum Betrieb benutzt wird, auch klimaneutral ist. Da sind wir in Deutschland natürlich im Moment nur zur Hälfte dabei. Das heißt aber andersrum, wenn man das auf die Wärme bezieht und wir mal so für eine Wärmepumpeneffizienz so die Effizienz von 3, also die dreifache Wärme wird bereitgestellt im Vergleich zum Strom, der aufgenommen wird. Wenn wir davon ausgehen, dass wir da bei Strom ja zur Hälfte im Jahresdurchschnitt ungefähr schon klimaneutral sind, ist das natürlich schon eine ganz, ganz gute Variante, um eben in Sachen Klimaneutralität zum Heizen einen ganzen Schritt nach vorne zu gehen. Man sollte aber auch andere Optionen nicht vergessen. Also da können wir auch mal den Blick nach Dänemark wagen, die nämlich sehr, sehr stark auf Fernwärme setzen. Fernwärme ist natürlich per se erstmal nicht klimaneutral, das muss man auch wissen. aber die Dänen, die setzen da sehr, sehr stark auch auf saisonale Speicherung. Das heißt, die stellen jetzt Solarthermie-Module auf hektarweise Land auf, speichern das Sonnenlicht aus dem Sommer bis in den Winter hinein in sehr, sehr großen Wärmespeichern. Das sind im Wesentlichen große Kiesgruben, die so ein bisschen planiert wurden. Da hat man dann eine dicke Folie reingelegt und oben einen halbwegs wärmedichten Deckel drauf gemacht. Das Ganze ist nicht besonders gut isoliert. Also die Dänen, die sprechen da von ungefähr 25% Wärmeverlusten über die lange Speicherdauer. Aber trotzdem scheint das eine sehr, sehr kostengünstige Variante zu sein, um eben saisonal auch Wärme zu speichern. In Deutschland gibt es übrigens solche Projekte auch. Wenn man da zum Beispiel in München an den Ackermannbogen denkt, das kann man sich sicherlich im Internet mal raussuchen. Dieses Projekt, das gibt es schon seit einigen Jahren, wo man auch eben innerhalb eines Wohngebietes einen sehr, sehr großen, in der Erde versenkten Wärmespeicher installiert hat, der eben auch die Wärme, die im Sommer generiert wird, in den Winter hinein speichert und dann wird sie genutzt.
Das finde ich interessant. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das nur 25% Wärmeverluste sind von Sommer bis Winter. Jetzt ist Dänemark ja auch kein perfektes Solarthermieland, denn für Solarthermie brauchst du ja primär die direkte Sonneneinstrahlung, so diffuse Einstrahlung. Wenn du jetzt so einen Schlechtwettertag hast, da passiert ja wenig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das finde ich ja find ich interessant, dass sie das jetzt machen.
Genau, und ein weiterer großer Punkt und eine große Hoffnung, das keimt jetzt nach vielen, vielen Jahren Schlaf, keimt das jetzt erst wieder auf. Das ist die sogenannte Tiefengeothermie. Das ist insbesondere auch im Raum München unter Haching, da gab es immer schon Untersuchungen dazu. Da bohrt man im Prinzip bis zu 4000, vielleicht sogar 5000 Meter tief in die Erde. Und dann ist da die Erdkruste schon so warm, dass das Wasser, was man dann von dort unten hochholt, das hat schon mehr als Heiztemperatur. Also teilweise ist das sogar so heiß, dass man da sogar industrielle Prozesswärme mit bereitstellen kann. Und das haben wir hier in Deutschland meines Erachtens auch noch viel zu wenig erforscht und auch viel zu wenig genutzt. Und es gibt viel zu wenige Pilotprojekte dazu, weil das wirklich eine unerschöpfliche Quelle ist. Und das sollten wir insbesondere vor dem Hintergrund einer stärkeren Fernwärmenutzung auf jeden Fall in Betracht ziehen.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, denn wir haben bei uns hier in Rheinland-Pfalz in Landau gibt es eine Geothermieanlage, die Wärme produziert. Ich meine, das Problem bei der Geothermie oder bei allen Technologien ist ja immer, du musst ja konkurrieren gegen die bestehenden Systeme. Und bisher war Gas unverschämt billig, deswegen haben wir alle Gas genutzt. Und Geothermie ist natürlich was, diese Tiefengeothermie ist ja schon sehr teuer im Invest. Also da musst du dann schon Energieversorger haben, der da mitmacht und der da investiert. Aber andererseits, wie du sagst, das ist eine unerschöpfliche Wärmequelle. Und interessant ist ja, wenn du dann vor allem so mittelhohe Temperaturen im Bereich von 100 bis 500 Grad erzeugen kannst, was dann für Industrieanwendung interessant ist. Denn das ist ja das viel größere Problem. Die Raumwärme kriegen wir, glaube ich, in den Griff für die Gebäude. Aber was ist mit der Prozesswärme? Da müssen wir ja vor allen Dingen ran. Und die dürfen wir nicht mit Gas erzeugen. Das ist ja die Herausforderung, die wir haben.
Ja, wobei auch die industrielle Prozesswärme, die ist natürlich gestaffelt. Also da geht es eben los bei ganz normaler Dampferzeugung, zum Beispiel für Krankenhäuser. Da sprechen wir dann über Temperaturen ein bisschen oberhalb von 100 Grad Celsius. Und dann geht es eben in eine Druckdampfversorgung. Da spricht man dann über Temperaturen, die liegen dann so 220 Grad und ein bisschen oberhalb. Das sind natürlich dann auch genau die Bereiche, die auch so eine Tiefengeothermie dann auch noch abdecken kann. Wenn es dann noch in Richtung höherer Temperaturen geht, wie zum Beispiel für die Stahl- oder Aluminiumschmelze, da wird man dann um entweder Direktheizung mit Strom, zum Beispiel mit Hilfe von Plasma, oder aber auch vielleicht mit Wasserstoff nicht drumherum kommen. Also gerade für die Stahlindustrie wird Wasserstoff, und das war ja auch so ein bisschen auch die Frage eingangs, wie kann Wasserstoff auch einen Beitrag leisten? Also in der Stahlindustrie wird man gar nicht drumherum kommen, Wasserstoff zu verwenden. Eigentlich schon allein, weil es eben dann das Reduktionsmittel ist und dann das berühmte Gichtgas, das Kohlenmonoxid, ersetzen wird.
Ja, genau. Nee, das ist der Weg. Ich meine, an sich in der chemischen Industrie braucht es dann ja auch, also wir haben bei uns in Rheinland-Pfalz BASF, auch die brauchen wahnsinnig viel Wasserstoff. Im Moment ist es halt grauer Wasserstoff, der verwendet wird, also Methan, das wir nutzen, um daraus den Wasserstoff zu gewinnen, der dann weiterverarbeitet wird in den chemischen Prozessen. Aber tatsächlich Wasserstoff im Privathaushalten zum Heizen, also es gibt ja manche politischen Vertreter, die proklamieren dann die Wasserstoff-Ready-Heizung oder H2-Ready-Heizung. Das wird doch nicht kommen, oder? Wie siehst du das?
Also ich sehe allein schon die Aussage dazu als sehr, sehr kritisch. Weil das zeigt, dass man eben also diese grundsätzlichen Mechanismen, die dahinter steckt, eben nicht verstanden hat. Also um Wasserstoff zum Heizen zu verwenden, das hieße, ich bin ungefähr Faktor anderthalb schlechter, als würde ich einen Durchlauferhitzer, einen Nachtspeicherofen oder einen Tauchsieder oder einen Haartrockner verwenden, um das Haus zu heizen. Liegt einfach daran, dass der Wasserstoff eben bei seiner Herstellung schon so ungefähr 30% Verluste hat. Das heißt also, die Energie, die ich aufwende, um Wasserstoff herzustellen, die landet nur zu im Moment circa 70% im Wasserstoff, quasi als Heizwert selber, als Brennwert, um genau zu sein. Und das wird auch leider thermodynamisch nicht viel besser werden. Also die Experten, die sprechen eben davon, dass bei den heutigen Elektrolyseuren, den Betriebsbedingungen in Sachen Druck und Temperatur, da sprechen wir über 80 Grad Celsius und vielleicht 35 Bar, da ist thermodynamisch bei 83% Schluss. Mehr Energie kriegen wir nicht in den Wasserstoff rein. Und der Rest ist immer Abwärme bei der Herstellung. Ja. Und da die Herstellung ja gerade zeitlich versetzt stattfinden soll, also beispielsweise im Sommer mit Hilfe von Solarüberschüssen, ist diese Abwärme möglicherweise weg.
Naja, eben, das ist das. Also, letztens hatte die International Energy Agency, also eine der großen internationalen Agenturen zur Energie, mit Sitz in den USA, die schon sehr nah an den Fossilen sind. Die hatten auch so eine Roadmap 2050 rausgegeben. Also wie sieht die Welt im Jahr 20 oder wie kann sie im Jahr 2050 klimaneutral aussehen? Da steht am Ende im Anhang auch drin. Also Wasserstoff zum Heizen und zwar weltweit 0,0 Kilowattstunden, Megawattstunden. Genau. Also das ist aus technischer Sicht so ineffizient und damit so teuer. Das Gleiche halt im Verkehrssektor. Du hattest es ja gerade am Anfang angesprochen, dass der Verkehrssektor ja auch dekarbonisiert werden muss. Also im Individualverkehr wird sowieso kein Wasserstoffauto geben. Auch da ist da so ein bisschen die Träumerei mancher Politiker. Aber selbst im Lkw-Verkehr, glaube ich, geht die Tendenz eher in Richtung batterieelektrisch und nicht Richtung Verbrennung oder Brennstoffzelle. Also das wird bei Flugzeugen vielleicht interessant werden, aber das wird sich noch zeigen, wo die Reise dahin geht.
Also das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders.
Ah ja,
dann lass uns das mal diskutieren. Und zwar das Hauptproblem, wie gesagt, beim Wasserstoff ist ja die Herstellung. Das Hauptproblem bei einem Fahrzeug ist das immense Fahrzeuggewicht oder ich will sogar sagen, der immense Zuwachs an einem Fahrzeuggewicht, wenn man eine vergleichbare Reichweite, wie zum Beispiel mit Diesel oder Superbenzin erreichen möchte. Und dieses immense Fahrzeuggewicht, das führt dann zu einem erhöhten Rollwiderstand, den man auch nicht wegdiskutieren kann.
Ja.
Und dieser erhöhte Rollwiderstand, der hat ab einer gewissen kritischen Reichweite dasselbe Ausmaß wie die Verluste bei der Wasserstoffherstellung.
Okay.
Es gibt da Arbeiten tatsächlich, die sagen, bei PKWs, da liegt diese kritische Reichweite in etwa bei 700 Kilometer.
Mhm.
Und bei LKW ist es sogar noch kritischer, weil das Batteriegewicht, das geht auf die Nutzlast.
Hm, ja, klar.
Das heißt also, die Kalkulation bei LKWs, die ist immer, wie viel kann ich dann eben noch als Nutzlast transportieren? Und wenn man jetzt einen 40-Tonner hat und man hat durch einen batterieelektrischen Antrieb am Ende nur noch einen 30-Tonner, dann geht das natürlich auf die gesamte Kalkulation einer Logistikfirma. Und ja, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das zumindest von der Fortbewegung her konkurrenzfähig sein könnte. Es gibt aber, und da muss ich dir wiederum recht geben, an anderer Stelle Bedenken, die das Ganze wieder so ein bisschen in weitere Ferne rücken lassen. Und das ist die Verteilinfrastruktur tatsächlich.
Hm.
Man muss dazu wissen, dass eine Elektroladesäule im Invest, sagen wir mal, für 22 kW öffentlich zugänglich, da liegen wir so im niedrigen fünfstelligen Bereich, also im Bereich 10.000 bis 20.000 Euro. Wenn wir eine Wasserstofftankstelle mit zwei Zapfsäulen installieren wollen, da liegen wir gut und gerne bei 1 bis 1,5 Millionen Euro. Und diese Investments, die müssen natürlich dann auch wieder reingeholt werden. Und ich hatte mal eine Rechnung dazu gemacht, dass ein Wasserstoffgestehungspreis, den wir mit Elektrolyse in Deutschland vielleicht mittelfristig so auf 4 Euro drücken könnten. Hm. Das ist nebenbei bemerkt immer noch der doppelte Preis, der im Moment für grauen Wasserstoff, der aus Methanreformierung hergestellt wird, bezahlt werden muss. Aber diese 4 Euro, die muss man tatsächlich ungefähr nochmal für den Tankstellenbetreiber rechnen, damit der auch Spaß an der Sache hat und nicht ein Verlustgeschäft macht. Und das wiederum macht die ganze Sache von der Kostenseite wieder so ein bisschen kritisch.
Ja, genau. Also ich habe jetzt tatsächlich mal eben schnell nochmal nachgeguckt beim Fraunhofer ISE, die haben ja diese Transformationspfadstudie gemacht. Da ist es tatsächlich so, dass die sagen, im Lkw-Verkehr haben wir 2/3 und dann sind es halt die Wasserstoff-Brennstoffzellen, also keine Direktverbrennung von Wasserstoff, sondern die Brennstoffzelle, die den Lkw antreibt. Und 1/4 wird dann 2045 Verbrenner sein, wobei da die Frage ist, wo dann der Treibstoff herkommt, ob das dann schon E-Fuels sind, das glaube ich nicht. Batterieelektrisch spielt eine untergeordnete Rolle bei den LKWs künftig. Und interessanterweise haben die selbst beim PKW-Verkehr gesagt, also Wasserstoff-Brennstoffzelle macht ungefähr 1/4 aus. Da bin ich mal gespannt, ob wir wirklich Brennstoffzellen, Autos sehen werden. Die sind ja dann, was die Entwicklung angeht, so weit hinter den batterieelektrischen Fahrzeugen. Und die Entwicklung geht da ja so schnell, vor allem was so die Kosten angeht von Batterien, was die Speicherkosten angeht. Ich bin mal gespannt. Es bleibt auf jeden Fall spannend in der Entwicklung, die wir da
beobachten. Auf jeden Fall.
Damit schließt sich eigentlich schon der Kreis, dass wir nämlich jetzt sagen können, also liebe Zuhörerschaft, jetzt haben wir Stromproduktion diskutiert, wir haben den Gebäudesektor diskutiert, wir haben den Transportsektor diskutiert. Wir haben klar einen Pfad aufgezeigt, was müssen wir tun oder wo müssen wir nochmal ran, um zu dekarbonisieren. Jetzt können wir eigentlich sagen, komme zu uns, also nördlich, wo machen wir die Grenze? Alles, was nördlich ist von Nordrhein-Westfalen, Hessen, alle zu euch, und alles, was südlich dieser horizontalen Linie quer durch Deutschland ist, die kommen zu uns, oder? So wäre doch eigentlich dann der Plan für die jungen Menschen. Damit das lernen, oder? Also,
das wünschen wir uns auf jeden Fall. Na, das ist natürlich auch so ein bisschen Augenzwinkern, das ist völlig klar.
Genau.
Und aber wie gesagt, wir arbeiten quasi an der Energiewende mit. Wir im Norden, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, wir haben hier auch wahrscheinlich etwas andere Wahrnehmung darauf, weil wir tatsächlich tagtäglich sehen, gerade bei windreichen Tagen, wie hier reihenweise die Windräder angehalten werden, weil der Strom nicht wegkommt. Das heißt, wir sehen eben den Handlungsbedarf und erleben den hautnah. Und wie gesagt, wer da mitmachen möchte, beruflich ist das auf jeden Fall ein spannendes Geschäftsfeld. Die Berufsaussichten sind hervorragend. Hm. Wir haben laut VDI Ingenieurmonitor in dem Gebäudebereich inzwischen eine Schere aus offenen Stellen und Bewerberinnen von Faktor 5. Das okay. heißt also ein Bewerber, eine Bewerberin auf 5 offene Stellen. Krass. Und in anderen Bereichen von Deutschland ist das sogar noch extremer. Also was das angeht, es macht nicht nur Spaß, da zu arbeiten, sondern es ist auch lukrativ.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist eine sehr angenehme Situation, wobei für uns beide ja auch, ne? Also als Beamte im Landesdienst, also mit jungen Menschen an diesen Themen zu arbeiten, was kann es Schöneres geben?
Genau.
Genau. Dann sind wir, glaube ich, soweit durch, Gunther, dass wir mal so ein ersten anderes gemacht haben. Ich denke, das werden wir noch mal weiter ausrollen und mal weiter ausdiskutieren. Das wird nicht unser letzter Podcast gewesen sein hier in der Runde. Und da müssen wir mal gucken, dass dann auch bei Evosonic die Herrschaften, vielleicht kommen die auch noch auf deinen Musikgeschmack. Kann man dich irgendwo hören oder hast du sonst irgendwo deine Musik irgendwo öffentlich verfügbar?
Ja, ich bin eigentlich da auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ich bin auch unter Soundcloud und auch unter Bandcamp erreichbar. Das ist Dub G Electronic Dimensions. Und darunter findet man mich auch.
Ah ja, also das heißt also an die Zuhörerschaft und der Fangemeinde der elektronischen Musik, wer dann auch noch mal Professoren hören möchte, die neben der Vorlesung auch noch Musik machen, einmal weiterklicken. Von daher, Gunther, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau, vielen Dank dir, Henrik. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Bis dahin, ciao.
Ciao.
Ja, vielen Dank an Gunther, dass er mit dabei war in der heutigen Folge. Die Links zu seinen Musikprojekten habe ich ergänzt in die Beschreibung der Podcast-Folge. In der nächsten Woche geht es dann weiter gemeinsam mit Christian Kamlott. Und wir besprechen mal, wie die Subventionen in fossile Energieträger global aussehen und wie einfach wir da rauskommen. Denn wir investieren doch sehr viel Geld in Deutschland, in Europa, weltweit und unterstützen die fossilen, also Kohle, Öl und Gas, mit Billionenbeträgen, eigentlich sogar Trillionenbeträge. Und ja, wir diskutieren einfach mal und überlegen, wie wir da rauskommen aus der Subventionsspirale, wie was möglich ist oder was man beachten muss im freien Markt, wenn man solche bestehenden Subventionen abbauen möchte. Vielen Dank fürs Anhören dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.